ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM am Dienstag, den 5. Februar, zusammengestellt von Radio Dreigland in Freiburg. Und das sind die Themen heute. Ein neues Gesetz erlaubt wieder Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie. In Frankreich einigen sich Arbeitgeber und ein Teil der Gewerkschaften auf eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Am morgigen Mittwoch jährt sich zum 10. Mal der internationale Tag Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung. Und schließlich nach Bayern. Dort will die katholische Kirche auf Konkordatslehrstühle an den Universitäten verzichten. Psychisch kranke Menschen dürfen in geschlossenen Einrichtungen wieder gegen ihren Willen mit Psychopharmaka behandelt werden. Letzten Sommer hatte der Bundesgerichtshof moniert, dass es für solche Zwangsbehandlungen keine Rechtsgrundlagen gibt. Nun hat der Bundestag aber Fakten geschaffen. Auf Initiative von Union und FDP wurde Mitte Januar mit großer Mehrheit ein neues Gesetz gebilligt, das Behandlungen auch gegen den Willen der Patienten wieder möglich macht. Ulrich Krüger, der Geschäftsführer von Aktion Psychisch Kranke e.V., äußert im Interview mit Radio Z aus Nürnberg scharfe Kritik an dem Gesetz.
Nun gibt es ein neues Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme. Was hat sich geändert im Vergleich zum alten Paragraphen 1906 beispielsweise?
Es gab früher überhaupt keine rechtliche Grundlage für Zwangsbehandlung. Zwangsbehandlung ist durchgeführt worden auf der Grundlage von sogenanntem Richterrecht, ne, weil in verschiedenen Gerichtsurteilen festgestellt worden ist, dass wenn der Gesetzgeber Unterbringung vorsieht, dann damit auch selbstverständlich gemeint ist, ne, dass man die Untergebrachten behandelt, weil das sonst unethisch sei. Das ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht und vom Europäischen Gerichtshof in Frage gestellt worden, aus unserer Sicht zu Recht. Es ist automatisch mitgemeint und damit war eben auch klar, ne, es kann hier keine Zwangsbehandlung mehr geben, solange nicht eine rechtliche Grundlage besteht. Die ist jetzt geschaffen worden durch die Einführung. Insofern kann man schon mal sagen, der Fortschritt aus unserer Sicht ist, ne, dass das überhaupt im Gesetz geregelt ist jetzt. Ne, Sie haben jetzt nur nach dem Fortschritt gefragt, ne, das ist der Fortschritt.
Und ansonsten, gibt es Verbesserungen gegenüber vorher, beispielsweise in den Rechten der Betroffenen oder auch des Betreuers oder der Angehörigen?
Also im Vergleich zu den Gerichtsurteilen, die es bisher gab, ne, ist eigentlich keine Veränderung eingetreten. Eigentlich ist bisher auch schon klar gewesen, dass also jeglicher Zwang, das gilt sowohl für die Unterbringung als auch für die Behandlung, nur als letztes Mittel einzusetzen ist und dass vorher alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein müssen und dass der auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt sein muss. Also nur dann gerechtfertigt ist, wenn also die Erkrankung so schwerwiegend ist und auch so schwerwiegende Folgen haben könnte, dass es nicht gerechtfertigt wäre, da untätig zu bleiben. Das steht jetzt im Gesetz. Vorher, wie gesagt, stand es nicht im Gesetz, ne, sondern war das Richterrecht. Ne. Das ist der einzige Unterschied. Die andere Frage ist ja, wie dieses Recht angewandt wird. Ne. Das war ja auch vorher schon sehr die Frage. Wir wissen, dass das regional extrem unterschiedlich ist. Und ich kann direkt dazu sagen, ne, dass es aus unserer Sicht, ne, es also bei weitem zu viele Zwangsmaßnahmen gibt. Das gilt sowohl für die Unterbringung als auch für die Behandlung.
Welche Punkte sind Ihrer Ansicht nach kritisch zu bemerken bei dem neuen Gesetz?
Wir finden es schon mal grundsätzlich ungünstig, dass die Zwangsbehandlung in dem gleichen Paragraphen geregelt wird wie die Zwangsunterbringung. Daraus könnte man ja fast schließen, dass so wie bisher das eigentlich immer die gleiche Grundlage hat. Das sehen wir ganz anders. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch jetzt aufgrund einer Selbstgefährdung tatsächlich günstiger erstmal eine Zeit lang abgeschirmt wird, aber das rechtfertigt noch keineswegs, dass man ihn dann auch zwangsbehandelt, sondern man kann dann erstmal abwarten, ob ein Gespräch zustande kommt oder eine Beruhigung eintritt oder sonst irgendetwas. Von daher hätten wir uns gewünscht, dass das ganz unterschiedliche Paragraphen sind, so dass man auch klar hat, es muss dazu unterschiedliche Urteile von den Gerichten geben. Das ist aus unserer Sicht im Moment noch ein bisschen zu nah.
Ich verstehe so, dass zunächst im Vorfeld gewissermaßen Vertrauen geschaffen werden kann, bevor dann anstatt dann zwangsweise zu anbehandeln.
Das wäre günstig. Ne? Es wäre auf jeden Fall falsch zu behaupten, dass immer dann, wenn eine Rechtsgrundlage für eine Zwangseinweisung gegeben ist, automatisch auch schon eine Notwendigkeit zu einer Zwangsbehandlung besteht. Das ist auf keinen Fall unbedingt gekoppelt. Also man sollte in jedem Fall, also die Zwangseinweisung findet ja in der Regel statt bei Selbstgefährdung. Und nun ja, also wenn einer zum Beispiel eine Medikamente eingenommen hat in einer Überdosierung in suizidaler Absicht, dann kann man schon sagen, besteht diese Gefahr nicht mehr, wenn er im Krankenhaus ist. Insofern besteht dann gar keine Veranlassung mehr, noch zusätzlich zu behandeln in irgendeiner Form. Das mag in manchen Extremfällen jetzt notwendig sein oder so, aber keineswegs eben zwangsläufig. Von daher finden wir das nicht gut, dass das in einem Paragraphen ist. Ich meine, man muss jetzt mal sehen, vielleicht wird trotzdem von den Richtern das gesondert bewertet, aber es steht halt nicht so klar im Gesetz. Das andere ist, dass uns eigentlich stört, dass dieser Begriff Behandlung ein bisschen zu undifferenziert ist. Also günstig wäre, wenn man da nochmal unterscheidet. Es gibt Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel die Elektrokrampftherapie, wo man eine ganz hohe Schwelle einsetzen müsste. Das wird auch in der Regel so gehandhabt, wo egal, was jetzt der Vorlauf ist, immer eine Freiwilligkeit bestehen muss. Es gibt andere, wie zum Beispiel die Psychopharmakotherapie, die sehr umstritten ist. Und eine Reihe von psychisch kranken Menschen haben da große Vorbehalte dagegen. Und die Psychopharmakotherapie, muss man ja nun auch wissen, ist mit einer Reihe von Wirkungen und Nebenwirkungen verbunden, die man auch kritisch sehen kann. Insofern wäre es auch günstig, hier nochmal eine erhöhte Schwelle einzuziehen. Was anderes ist natürlich eine Behandlung in der Form, dass man einfach jetzt wie im üblichen Krankenhaus, ja jetzt sagen wir mal einem Diabetiker eben sein notwendiges Insulin verabreichen, um das Leben zu erhalten, oder bei einer demenzkranken Person sicherstellt, dass sie überhaupt Essen und Trinken bekommt oder so. Das sind Behandlungen, also für die ich jetzt eine etwas niedrigere Schwelle sehen würde, die auch normalerweise nicht so als ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte gesehen wird. Wenn man das alles jetzt so völlig undifferenziert unter dem Begriff Behandlung laufen lässt, ist halt wieder das Risiko gegeben, dass ein Richter sagt, okay, man muss hier was tun, es besteht eben keine, krankheitsbedingt keine eigene Entscheidungsfähigkeit, und dann wird das gesamte Paket der Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Das wäre aber falsch. Das Prinzip ist ja immer so wenig Zwang wie möglich, und damit ist eben auch gemeint, so wenig wie möglich gegen den geäußerten Willen von dem Patienten. Das ist also bei Weitem noch nicht konkret genug im Gesetz geregelt. Insofern halte ich das auch für gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich da nochmal Gerichtsverfahren anschließen werden, die möglicherweise auch nochmal zu Korrekturen veranlassen werden.
Ulrich Krüger, Geschäftsführer von Aktion Psychisch Kranke e.V. im Interview mit Radio Z aus Nürnberg. Auch in Frankreich werden nun von einer sozialdemokratischen Regierung Einschnitte in die Rechte von ArbeitnehmerInnen vorgenommen. Am 11. Januar wurde zwischen der Arbeitgeberseite und Gewerkschaftsdachverbänden ein Abkommen geschlossen. Von den 5 großen Gewerkschaften machen aber nur 3 bei dem Abkommen mit. Zu den Verweigerern gehört auch die CGT. So kündigte CGT-Chef Bernard Thibault Widerstand an. Zitat: Wir werden weiter jede Maßnahme bekämpfen, die dazu geeignet ist, mehr Flexibilität zu schaffen und die Arbeitnehmer zusätzlich ins Prekariat zu drängen. Das deutsche Lohndumping und Prekariatsmodell also, soll nun auch in Frankreich umgesetzt werden. Radio Dreieckland befragte Bernard Schmidt in Paris, ob sich gegen dieses Flexibilisierungsprogramm nun ein breiter Widerstand bildet oder ob sich eine Spaltung innerhalb der ArbeiterInnen abzeichnet.
Also es können ja verschiedene Feststellungen gleichzeitig zutreffen. Also grundsätzlich gilt, dass es bisher noch so ist, dass viele sich wegducken und sagen, Hauptsache die Krise geht an mir mehr oder weniger vorbei und lässt mich relativ ungeschoren, auch wenn ich vielleicht ein paar Federn lasse. Und das trifft erstmal andere Länder oder auch andere Leute in diesem Land. Also das ist durchaus ein verbreitetes Phänomen. Das heißt nicht, dass es keine Widerstände gäbe. Also sagen wir mal, zugespitzte Widerstände gibt es insbesondere dort, wo es Leuten wirklich an den Kragen geht, was ihre berufliche Existenz betrifft und wo massenhaft Entlassungen drohen, wo das Kapital sozusagen in der Krise großflächig umstrukturiert und so ganze Produktionsstandorte dicht macht und wo es um die Entlassung von Tausenden von Leuten geht. Das geht im Augenblick im Automobilsektor. Also bei PSA, also Peugeot, Citroën, sollten ja 8.000 Arbeitsplätze auf einmal verschwinden. Der Sozialplan ist aber gerade gerichtlich suspendiert worden gestern, am gestrigen Tag, weil die bei den Subfirmen die Comité d'entreprise, also was den Betriebsräten entspricht, nicht angehört worden sind. Und das heißt, die ganze Prozedur muss jetzt erstmal neu begonnen werden. Das heißt, das wird sich jetzt erstmal nochmal eine ganze Weile hinziehen. Aber da gibt es durchaus vor Ort zugespitzte Widerstände, zum Teil sogar verknüpft mit der Diskussion jetzt rund um dieses Abkommen, über das wir sprechen, vom 11. Januar. Weil der große Automobilbauer Renault hingeht und Erpressung betreibt mit diesem Abkommen. Also erstmal, Renault hat am 15. Januar den Abbau von 7.500 Arbeitsplätzen angekündigt. Am 15. Januar, das war der Dienstag nach dem Wochenende, an dem das Abkommen bekannt wurde. Das Abkommen wurde an einem Freitag spät abends unterzeichnet und am Montag sind dann die Leute aufgewacht und haben gesehen, hallo, was? Also viele Leute haben es dann erfahren am Montag aus der Presse oder haben es im Laufe des Wochenendes erfahren, was da los ist und was da unterzeichnet worden ist. Und also das Wochenende verging und an einem Dienstag gibt dann Renault bekannt, wir bauen 7.500 Arbeitsplätze ab. Es wurde dann auch publik über die Presse, dass Renault anscheinend abgewartet hatte mit der Veröffentlichung dieser Ankündigung, bis das Abkommen unter Dach und Fach ist, weil sie halt dachten, das könnte doch nochmal einen Aufschrei auslösen und das Abkommen dient ja angeblich der Rettung von Arbeitsplätzen. Jetzt kommt das Abkommen und dann sind 7.500 Arbeitsplätze weg. Und was Renault jetzt macht, ist, dass sie sagen, okay, wir bieten euch an, entweder wir schließen innerhalb eines Monats ein solches Abkommen, also einen solchen Produktivitätspakt auf Betriebsebene, wie das Abkommen ihn erlaubt. Das heißt, wir senken die Löhne für 2 Jahre oder wir setzen die Arbeitszeit hoch ohne Lohnausgleich oder wir setzen die runter mit Lohnverlust, je nach Auftragslage. Renault sagt, entweder wir machen 2 Standorte dicht in Frankreich, dann sind die weg, oder wir schließen solche Abkommen ab. Das heißt, sie betreiben offenkundige Erpressungen mit diesem Abkommen. Aber gerade bei Renault rappelt es im Moment innerhalb der Werke, ähnlich wie bei PSA, also Peugeot Citroën, das ist zum Teil sogar zusammengelaufen, weil an dem Renault-Standort Flins, das ist westlich von Paris, was im Mai, Juni 1968 auch mal tüchtig rappelte. In Flins sind Leute auch von PSA zu Renault, also zu in Anführungszeichen Konkurrenten, also zur Parallelfirma gekommen und die haben zusammen gestreikt und demonstriert und da in diesen Werken, vor allem eben bei PSA, im Norden von Paris, da rappelt es ziemlich tüchtig. Also die haben die Arbeit wieder aufgenommen vorgestern und die haben jetzt Führungskräfte sozusagen, weiße Kragen von überall her zusammengezogen, um produktionswilliges Personal zu haben, weil viele Leute eben streiken. Und da gibt es aber ordentliche Spannung und eine ordentliche Zuspitzung. Also das heißt, konzentriert auf bestimmte Branchen, dort wo zum Teil die Leute zur Wand, mit dem Rücken zur Wand stehen, weil Tausende von Arbeitsplätzen dabei sind, bedroht zu werden oder wegzufallen. Da gibt es durchaus relativ manifeste Widerstände. Das bei Renault verkoppelt es sich eben auch noch mit der Wut, wie die Erpressung betrieben wird durch das Abkommen oder in Benutzung dessen, was das Abkommen ermöglicht. Aber generell würde ich sagen, das ist nicht generell eine breite gemeinsame Kampffront, weil eben an ganz vielen Orten die Widerstände noch nicht so zugespitzt sind, sondern im Gegenteil, die Leute sich eher sagen, es wird schon an uns vorbeigehen und warten wir auf bessere Zeiten.
Vielleicht abschließend, Bernard, bleibt Hollande nichts als diese Politik? Wird Frankreich zum Beispiel auch durch die niedrigen Lohnstückkosten in Deutschland unter Druck gesetzt oder hätte Hollande deiner Meinung nach andere Möglichkeiten, mit der derzeitigen Wirtschaftskrise umzugehen?
Also es gibt natürlich immer andere Möglichkeiten, es gibt keine Alternativlosigkeit. Die Frage ist natürlich nur, inwiefern man bereit ist, sozusagen den grundsätzlich vorgegebenen Rahmen in Frage zu stellen. Also sagen wir mal, wenn man die kapitalistische Wirtschaftsweise grundsätzlich für alternativlos hält und gleichzeitig glaubt, dass sozusagen die nur mit dem Strom geschwommen werden kann, das heißt, dass man sozusagen nur, wenn man den Druck der Unternehmen nachgibt, die Arbeitsplätze auch im eigenen Land behalten kann, dann wird natürlich der Spielraum für Alternativen relativ schnell enger. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch über einen solchen Rahmen hinausdenken und das sogar an bestimmten Punkten, ohne unbedingt eine Revolution durchführen zu müssen, wenngleich natürlich irgendwann sich die Frage nach dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem stellt. Aber es war ja durchaus so, dass vor 30 Jahren Sachen ganz normaler Usus waren und von Gaullisten oder von in Deutschland, in Westdeutschland, von Christdemokraten als Sozial- und Wirtschaftspolitik betrieben wurden, die heute als linksradikal gelten würden. Und das waren damals aber Maßnahmen zur Stabilisierung des Kapitalismus, weil es halt noch den zweiten Block und den sowjetischen Block gab, den man für eine Bedrohung hielt, auch wenn der von innen her nicht so sympathisch aussah, aber das ist eine andere Frage gewesen. Das heißt, natürlich sind solche Sachen wandelbar und Fragen des Kräfteverhältnisses. Natürlich spielt, worauf du mich ansprichst, die deutsche Wirtschaftspolitik und vor allem die deutsche Niedriglohnpolitik und die deutsche Export-Junkie-Politik, das deutsche Exportieren auf Teufel-komm-raus-Modell spielt eine Rolle und setzt Frankreich mit unter Druck. Das darf aber natürlich nicht hier den wirtschaftlichen politischen Eliten als Generalrechtfertigung dafür gelten, dass sozusagen man da mitziehen muss und versuchen muss, das sozusagen dieses Modell zu kopieren. Aber das ist ja, was im Moment passiert, weil das deutsche Modell als das nachahmenswerte Beispiel hier bei doch relevanten Teilen der wirtschaftlichen und politischen Elite einfach gilt.
Bernhard Schmidt im Gespräch mit Radio Dreigland zur derzeitigen Krisenbewältigungsstrategie in Frankreich. Morgen am 6. Februar jährt sich zum 10. Mal der internationale Tag Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung. Radio Z in Nürnberg sprach zu diesem Anlass mit Franziska Gruber von Terre des Femmes. Sie führt dort das Referat gegen weibliche Genitalverstümmelung.
Weibliche Genitalverstümmelung ist in 28 afrikanischen Ländern verbreitet, in einem Gürtel von Somalia in Ostafrika bis zum Senegal in Westafrika, dann auch in Teilen der arabischen Halbinsel und in bestimmten Gebieten in Asien. Bei der weiblichen Genitalverstümmelung werden meist minderjährigen Mädchen die Klitoris und Teile der Schamlippen entfernt. Oft geschieht diese Praxis ohne Narkose und unter unhygienischen Bedingungen. Die Betroffenen leiden an schweren Blutungen, können wiederkehrende Infektionen im Genitalbereich haben, die zu Schmerzen bei der Menstruation und beim Geschlechtsverkehr führen und unter Umständen auch dazu führen, dass Frauen später unfruchtbar sind. Weibliche Genitalverstümmelung ist durch Migration aber mittlerweile auch ein Thema in europäischen Ländern. Wir gehen davon aus, von Terre des Femmes, dass in Deutschland über 20.000 bereits betroffene Frauen leben und über 6.000 Mädchen der Gefahr ausgesetzt sind, entweder heimlich hierzulande oder in den Ferien im Herkunftsland der Eltern genitalverstümmelt zu werden.
Gegen die weibliche Genitalverstümmelung ist offensichtlich schwer vorzugehen. Wie sieht die Projektarbeit von Terre des Femmes in den Ländern aus, wo dieses grausame Ritual Tradition ist?
Terre des Femmes unterstützt zwei Projekte, die von mutigen Frauen vor Ort geleitet werden, in den westafrikanischen Ländern Burkina Faso und Sierra Leone. In Burkina Faso liegt die Beschneidungsrate bei etwa 70%. Die Organisation, die wir mit Öffentlichkeitsarbeit und Spenden unterstützen, geht zu den Menschen auf die Dörfer, klärt über die negativen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung auf und macht ein dreijähriges Sensibilisierungsprogramm in den Dörfern. Es dauert in der Regel mindestens 3 Jahre, bis die Mehrheit der Dorfbevölkerung sich dafür entscheidet, weibliche Genitalverstümmelung komplett aufzugeben. Das liegt daran, dass die Praxis ein Jahrhunderte, wenn nicht schon Jahrtausende altes Ritual ist. und die Beschneiderinnen, die die Genitalverstümmelung durchführen, daran verdienen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Beschneiderinnen in die Aufklärungskampagnen einzubeziehen und mit allen Gruppen in einem Dorf zusammenzuarbeiten. Das heißt, mit den Dorfchefs, mit den Männern, mit den Frauen, mit den Beschneiderinnen und mit den Jugendlichen. Dieser Prozess dauert in der Regel 3 Jahre, ist aber insofern sehr erfolgreich, als die Organisation, die wir in Burkina Faso unterstützen, in den letzten Jahren über 30.000 Mädchen vor der Genitalverstümmelung bewahren konnte. In Sierra Leone ist die Situation so, dass dort 90% der Mädchen und Frauen genitalverstümmelt sind. Das heißt, es ist noch schwieriger in diesem Land zu diesem Thema zu arbeiten, weil es ein großes gesellschaftliches Tabu ist. Die Organisation, die wir vor Ort unterstützen, geht auch in die Dörfer und hat für die Mädchen ein Schutzhaus gebaut, die aus ihren Familien fliehen, weil sie nicht genital verstümmelt werden wollen. In dem Schutzhaus leben mittlerweile 12 Mädchen, die die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu machen, sodass sie die Möglichkeit haben, später ihr eigenes Geld zu verdienen. Denn der Hauptgrund, warum Eltern ihre Töchter nach wie vor genital verstümmeln lassen, ist, dass in den Ländern das immer noch die Voraussetzung für eine Heirat ist.
Das heißt, dass Sie mit Ihren Aktionen und Projekten auf jeden Fall Erfolge erzielen. Gibt es dennoch auch die Gefahr von Rückschlägen?
Die ist vor allem immer dann gegeben, wenn die politische Situation in den Ländern, in denen Genitalverstümmelung verbreitet ist, sehr instabil ist und von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Immer dann haben es Organisationen sehr schwer, vor Ort zu arbeiten. Und immer dann geraten die Mädchen- und Frauenrechte bei den Regierungen ins Hintertreffen. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur eine gute Zusammenarbeit von Regierungen, die landesweite Aufklärungskampagnen starten und die Kooperation mit Organisationen, die in die Dörfer gehen, auf Dauer zum Erfolg führen kann.
Radio Z in Nürnberg sprach mit Franziska Gruber von Terre des Femmes. Es steht im Grundgesetz: Niemand soll wegen seiner Zugehörigkeit oder auch Nichtzugehörigkeit zu einer Religion in seiner Berufswahl beeinträchtigt werden. Im krassen Gegensatz dazu stehen die Konkordatslehrstühle in Bayern. Diese insgesamt 21 Lehrstühle werden direkt von der katholischen Kirche besetzt und das nicht im Fach Theologie, sondern auch in den Gebieten Pädagogik, Soziologie, Politik und Philosophie. Wer nicht katholisch-konservativ ist, hat keine Chance, einen dieser Lehrstühle zu begleiten. Doch nun bewegt sich die katholische Kirche und will zukünftig auf ihr Mitentscheidungsrecht verzichten. Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg sprach dazu mit Ulrike Gothe. Sie ist religionspolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag.
Die Freisinger Bischofskonferenz hat Ende letzter Woche erklärt, auf das Recht der Mitsprache bei der Besetzung sogenannter Konkordatslehrstühle zu verzichten. Frau Gothe, Sie haben schon die vorhergehenden Diskussionen in der Kirche beobachtet. Woher kam denn der Sinneswandel?
Ja, dieser Sinneswandel ist sicherlich über eine lange Zeit gewachsen, aber es war bereits vor 2 bis 3 Jahren deutlich zu erkennen, dass hier gerade an diesem Punkt die Bischöfe auch wirklich diskussionsbereit und verhandlungsbereit sind. Ich freue mich, dass jetzt sogar von Ihnen der Anstoß kommt, in konkrete Verhandlungen einzutreten.
Und gab es da einen Druck, also gab es irgendwie Kritik, die zu der Entscheidung geführt hat?
Ja, die Konkordatslehrstühle sind natürlich immer wieder auch ein Thema gewesen, sowohl in der Wissenschaftslandschaft wie auch in der Öffentlichkeit. Und wir Grüne haben zum Beispiel dieses Thema auch mehrfach in den Landtag gebracht. Ich habe dazu schon mehrere Anträge gestellt, dass hier Verhandlungen eingegangen werden sollen. Aber es ist natürlich auch an den Hochschulen immer wieder ein Ärgernis. Spätestens dann, wenn einer dieser Lehrstühle besetzt werden sollte, stellte sich eben wieder die Frage, welche Vorschlagsliste kann überhaupt vorgeschlagen werden, welcher würde eventuell der Bischof am Ende nicht zustimmen und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, dass es zwei Verfahren zurzeit gibt, die vor Gericht anhängig sind, in denen ganz konkret gegen diese Praxis der Konkordatslehrstühle auch geklagt wird.
Nun ist die Bischofskonferenz mit ihrer Entscheidung sozusagen der Landesregierung davongeprescht, denn Sie selbst haben ja im April 2010 einen Antrag auf Abschaffung der Konkordatslehrstühle in den Landtag eingebracht und der wurde damals von CSU und FDP abgelehnt. Warum zeigt sich denn Schwarz-Gelb bei dem Thema so konservativ?
Ja, ich war damals regelrecht schockiert über die Art der Debatte, wie sie 2010 noch im Hochschulausschuss geführt wurde. Zum einen hat die FDP zwar signalisiert, man könne sich mit dem Anliegen anfreunden, halt aber den Zeitpunkt nicht für klug. Und zum anderen war die Argumentation auf CSU-Seite mehr als rückwärtsgewandt. Also dort wurde so argumentiert, wie schon die Bischöfe seit langem nicht mehr argumentieren, nämlich dass es richtig sei, dass die Kirche auch an den Hochschulen außerhalb der theologischen Lehrstühle Einfluss nehme und man wolle Lehrer und Lehrerinnen, die auf einem christlichen Fundament ausgebildet sind. Und das war schon eine Argumentation, die mich an vorsäkulare Zeiten erinnert hat. Also dass diese Praxis so vehement auch noch in der Sache verteidigt wurde und nicht nur als Vertragsbestandteil, an dem man sich nun halten muss und der schwer abzulösen ist, das hat mich damals sehr verwundert und auch schockiert.
Wie bringt die CSU das mit dem Grundgesetz zusammen? Weil dort steht ja eigentlich, man darf nicht benachteiligt werden wegen seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft.
Richtig, also meiner Meinung nach ist es halt überhaupt nicht zusammenzubringen. Es ist auch mit Freiheit von Wissenschaft und Forschung nicht zusammenzubringen und mit der Neutralität des Staates ist es nicht zusammenzubringen. Man hat halt sich damals auch auf die Position zurückgezogen, man wolle noch abwarten, ob die Kirche, wie sich die Kirche entwickelt und ob diese Gerichtsverfahren nun zu einem Ende kommen und zu welchem Ende sie kommen. Also man hat sich schlichtweg nicht getraut, auch hier mit der Kirche zu sprechen. Das hat mich damals wirklich verwundert und das habe ich auch damals angeprangert. Und ich bin umso mehr froh, dass jetzt hier der Stein ins Rollen kommt und das war angestoßen von der Kirche.
Trotz dieses Verzichts nun auf die Konkordatslehrstühle, hat die katholische Kirche nicht auch in Zukunft Möglichkeiten, auf Personalentscheidungen an Universitäten Einfluss zu nehmen?
Nun ja, der ganze Bereich theologische Lehrstühle ist ja sowieso außen vor. Hier wird die Kirche natürlich weiterhin auch Einfluss nehmen, aber damit kann ich auch leben, weil da ist ganz klar auch schon am Etikett außen zu erkennen, hier handelt es sich um Theologie. Damit habe ich kein Problem. Bei allen anderen Fragen sehe ich das nicht so, dass die Kirche noch weiter Einfluss nehmen darf. Ich würde auch in dem Sinn Bischof Marx widersprechen, der bei der Ankündigung des Verzichts sogleich erklärte, er wolle aber weiterhin auf die Lehrerbildung Einfluss nehmen. Also es kann nicht sein, dass an staatlichen Universitäten in der Lehrerbildung dann, wenn es nicht um Religionsunterricht geht, hier auf christliche Werte oder christliches Fundament oder christliche Prägung geachtet wird. Hier hat der Staat neutral zu sein und sich neutral gegenüber allen Religionen zu verhalten. Und da kann ich natürlich nicht zulassen, dass in dem Bereich die Kirche noch Einfluss nimmt. Also Einfluss nimmt über das hinaus, so wie jede gesellschaftliche Gruppierung durch Meinungsäußerungen Einfluss nehmen kann. Aber auf keinen Fall auf Stellenbesetzungen.
Wie geht's nun politisch weiter nach der Erklärung der Freisinger Bischofskonferenz?
Ja, ich werde diese Woche noch aktuell meinen Antrag wieder einbringen, dass die Staatsregierung jetzt umgehend Verhandlungen mit der Kirche aufnehmen soll. Das bedeutet, dass die Staatsregierung mit dem Heiligen Stuhl verhandeln muss. Das kann dann nicht die Bischofskonferenz machen. Und ich denke, dass man dann zu einer Lösung kommen muss, das Konkordat, also diesen Vertragstext ganz konkret auch zu ändern.
Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg sprach mit Ulrike Gothe, der religionspolitischen Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Ich sage Tschüss und einen schönen Abend.